Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Westfalen tauchten ja eben schon auf als Leute, die gerne Knochen schinken und Kurzen trinken oder Aufgesetzten. Ich habe einen Brauch erfahren, der mich ja zutiefst schockiert hat, aber ich habe es langsam überwunden, diesen Schock. Nämlich, wenn man im Münsterland auf dem Land oder manchen Kneipen am zweiten Weihnachtsfeiertag unterwegs ist, könnte es sein, dass man einem Menschen begegnet, in der Regel einem Mann. Und der Mann trägt, wenn er denn gut unterrichtet ist, auf dem Weg in die Kneipe einen Stein in der Tasche. Und wenn man ihn dann fragt, wo willst du denn hin am zweiten Weihnachtsfeiertag, jetzt gerade, wo die Kneipen wieder aufmachen nach dem hochkirchlichen Fest, wo alles geschlossen war, wo willst du denn hin? Dann soll der wohl angeblich sagen, ich gehe den Stephanus steinigen. Deswegen habe ich hier mal das mitgebracht. Wir sehen hier auch, das ist ein sehr putziger Brauch, erzeugt irgendwie von einer gewissen Form von Verbindung zwischen Humor und grober Geschmacklosigkeit. Das ist vielleicht typisch für die Westfalen an der Stelle. Es ist nicht unproblematisch. Naja, in kirchlichen Kreisen hat man jetzt auch gemerkt, dass das nicht so glücklich ist. Und man versucht diesen Tag, der zweite Weihnachtsfeiertag, da wird der heilige Stephanus verehrt. Man versucht ihn jetzt umzudeuten im Sinne, ja, wir wollen an dem Tag gerade mit den Steinen erinnern an die Verfolgung der Christen weltweit. Man möchte also diesen alten münsterländischen Brauch, der wahrscheinlich aus so einem trockenen, komischen Kneipenhumor entstanden ist, will man etwas Sinnvolles machen. Das braucht eine gewisse Zeit, aber wir können das ja offen beobachten. Wenn ihr also mal einen Stein in der Tasche tragt, überlegt, wie ihr das deutet, denn darauf kommt es ja doch an. Wenn wir die Apostelgeschichte jetzt lesen, wir sind ja dabei, die weiterzulesen, bis Kapitel 8, dann müssen wir festhalten, bis jetzt war es richtig schön. War richtig schön. Viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Die ersten Christen lebten so intensiv miteinander, dass sich die Christenheit fast 2000 Jahre lang in diese Zeiten zurücksehnte. Ein Herz und eine Seele. Ach, war das schön. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es war so schön. Ja, es gab auch Ärger. Es gab innerhalb der Gemeinde Schwierigkeiten, Herausforderungen. In Apostelgeschichte 6 haben wir davon gelesen. Es gab damals im Judentum zwei Gruppen von Juden, die für unsere Zwecke hier relevant sind. Und zwar einheimische Juden, die sprachen und dachten Hebräisch oder Aramäisch. Das waren sozusagen ja, Eingeborene, würden wir heute sagen. Menschen, die einfach dort aufgewachsen sind. Es gab aber auch eine Gruppe von Juden, die haben eine ganze Zeit lang im Ausland gelebt, vielleicht dort waren geschäftlich unterwegs und sind dann im Alter wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Vielleicht waren sogar viele Generationen im Ausland in der Diaspora und sind dann zurückgekehrt. Die sprachen, dachten und fühlten eher griechisch. Es gab also griechisch sprechende Juden und hebräisch sprechende und denkende Juden. Und aus beiden Gruppen sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Und jetzt passierte das Komische oder das nicht Schöne, dass dort griechisch sprechende Menschen den Eindruck hatten, dass gerade ihre Witwen und Menschen, die in Not waren, von der Gesamtgemeinschaft der Christen nicht gut versorgt worden sind, dass sie übersehen worden sind. Die griechischen Christen, nennen wir sie jetzt mal, oder Hellenisten, die hatten dort also ein echtes Problem. Und man hat dann gesagt, in Apostelgeschichte 6 lesen wir das, doch wir wählen jetzt aus dieser Gruppe der griechischen Christen 7 Männer aus, den Siebenerkreis. Wir haben 12 Apostel und jetzt haben wir dort 7 Diakone. Unter den 7 Diakonen war auch Stephanus. Die sollten sich eigentlich kümmern um diese sozialen Belange. Wenn wir aber die Apostelgeschichte weiterlesen und wir lesen von Stephanus, dann müssen wir feststellen, der predigt ja, also so vollmächtig, voll Gnade und Kraft, lesen wir, wirkt er in seinem Dienst. Eigentlich erscheint uns das doch auch wie ein Apostel. Und dann kommt Philippus noch, der predigt auch, ist auch einer von den Siebenen. So sehr geisterfüllt predigt der Stephanus, dass er dann eben in Konflikt gerät und wie wir letzten Sonntag gelesen haben und auch die Predigt gehört haben, dass er dann gesteinigt wurde. Wir lesen jetzt mal, wie es jetzt weitergeht. Im Vers vorher haben wir von der Steinigung gehört und jetzt lesen wir Kapitel 8, Vers 1b bis 4. Sollen wir mal aufstehen? Ja? Nun, vor dem Wort Gottes? Dankeschön. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Setzen wir uns wieder, ja? Dankeschön. Mit diesem Vers und mit diesen Ereignissen der Steinigung des Stephanus war der Honeymoon vorbei. Die schöne Zeit brach. Die Dynamik des Anfangs bekam jetzt Risse. An diesem Tag, dem Tag der Kreuzigung des Stephanus, begann, so lesen wir, eine große Verfolgung. Etwas, das die Gemeinde vorher so nicht kannte. Ja, die Apostel und die ersten Christen hatten Sorge, dass auch sie verfolgt würden. Die ersten Apostel versteckten sich, weil sie Sorge hatten, dass auch sie verhaftet würden. Aber es passierte eigentlich nichts. Und ihre Lebenspraxis der Gemeinde untereinander, wie sie Jesus nachgefolgt worden waren, das sprach für sich. Die Liebe, die sie zeigten, die Art, wie sie miteinander lebten und teilten, füreinander sorgten. Und dann kam der Abbruch. An diesem Tag erhob sich eine Verfolgung. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa, Samarien, nur die Apostel nicht. Moment, alle zerstreuten sich? Naja, wenn sich alle zerstreut hätten, dann wären ja keine mehr da gewesen in Jerusalem. Und die Apostel, die bleiben zurück, obwohl alle sich zerstreuen? Also irgendwie ist da was ungewöhnlich. Wir müssen aufpassen, dass wir beim Bibellesen die Wörter alle, jeder, ganz nie ungeprüft übernehmen, so wie statistische Aussagen, sondern damit ist immer grob etwas ausgedrückt, aber es ist keine Mathematik. Wenn wirklich alle Christen Jerusalem verlassen hätten, dann müsste später Paulus nicht von Haus zu Haus gehen, um dort Christen aufzuspüren, wie es im Text ja später heißt. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, meint wohl diese griechisch sprechenden Judenchristen, von denen wir eben gehört haben, aus deren Kreis die sieben erwählt worden sind. Hier hatte man nämlich von Verfolgerseite aus ein ganz klares Kriterium. Die sprachen nämlich Griechisch. Die kamen meist von außerhalb Israels. Sie sprachen Griechisch und würden wir heute vielleicht sagen, internationaler aufgestellt. Die waren kulturell flexibler. Gemeinsam war ihnen, dass sie vor ihrer Begegnung mit der Botschaft von Jesus die Sache mit den jüdischen Reinheitsvorschriften und den Speiseregeln nicht ganz so ernst genommen haben. Die waren ein wenig flexibler, nicht so streng in ihrer Praxis des Glaubens. Und aus Seite der verfolgenden Behörden hat man sie vielleicht daran einfach leichter erkannt. Die Apostel und die hebräisch sprechenden Christen und denkenden Christen, die hielten sich wie alle Juden der damaligen Zeit zum Tempel. Sie beachteten die jüdischen Gesetze und die Reinheitsvorschriften, die Kaschrut und waren kaum von außen als Christen zu erkennen. Und jetzt passiert das Interessante. Gerade die griechisch geprägten Christen, die sowieso weniger Berührungsängste vielleicht hatten oder mehr Erfahrung hatten im Umgang mit anderen Kulturen, die sich gut außerhalb von Jerusalem verständigen konnten, vielleicht sogar Freunde hatten, Bekannte außerhalb, gerade die werden zerstreut. Und das Wort, das wir hier im Griechischen für zerstreut finden, das kennt ihr, nämlich das erinnert an die Fortpflanzungszellen von Farnen, Moosen und Pilzen. Die Sporen, Diasporen, heißt zersporrt werden, Farne, Moose und Pilze. In meinem Studium, ich habe Bio studiert, war ich mal auf einer Exkursion länger. Da ging es um Moose und Farne. Und ich habe evangelische Theologie und Biologie studiert. Und dann habe ich in der Gemeinde, in dieser Gemeinde, mal erzählt, dass ich auf ein Seminar muss oder einen Workshop zum Thema Moose und Farne. Und 14 Tage später sprach mich eine Schwester an und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß ja, wer Moose ist, aber wer ist Farne? Also hier jetzt aber Farne, Fortpflanzungszellen, die Sporen. Diaspora heißt zerstreuen und diese Sporen sind sehr, sehr klein, sehr, sehr klein. Man sieht die kaum, nur ein Schlag drauf und sie verteilen sich überall. In der Diaspora leben heißt also in der Zersporung, in der Zerstreuung zu leben. Diese griechisch geprägten Christen fliehen aus Jerusalem, die erreichen die ganze Provinz Judäa. Das geht jetzt nach außen, bis nach Samaria. Da haben wir die Städte Sichem und dann wurde Samaria umbenannt in Sebaste. Auf besondere Weise erfüllt sich jetzt das Wort von Jesus, das er den Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt hatte und das wir eben schon mal gehört haben. Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wenn ihr euch Jerusalem vorstellt, dann sind das konzentrische Kreise. Jesus verheißt, dass diese Ausbreitung des Evangeliums vom Zentrum Jerusalem ausgeht. Erstmal Judäa, die nähere Umgebung, dann Samarien und dann bis an die Enden der Welt. An diesen konzentrischen Kreisen können wir uns im Gebet orientieren, wenn wir zusammenkommen und Gebetsgemeinschaft halten oder im persönlichen Gebet. Wir beginnen im Kern, im Zentrum, bei Familie, Freunde, Gemeinde. Wir beten weiter nach außen. Wir beten für andere Gemeinden, wir beten für Deutschland, wir beten für die Obrigkeit und wir beten im weitesten Kreis, Anliegen der Weltchristenheit, wir beten für verfolgte Geschwister, wir beten für die Missionare. So kann man sich daran gut orientieren. Die Gemeinde hatte bis hierhin noch gar keine Missionspläne, wie sie das, was Jesus hier vorausgesagt hat, umsetzen wollen. Keine Strategien, es gab kein Projektmanagement mit Zielvorgaben. Und jetzt sorgt diese Zersporung, diese Zerstreuung, die Verfolgung dafür, dass der agile griechische Teil der Gemeinde jetzt die Komfortzone verlässt und in die Welt zerstreut wird. Wie ging es in Jerusalem weiter? Es bestatteten aber, Vers 2, den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Da finden sich Männer mit Format, die Totenklage halten. Im Judentum ist das etwas ganz, der damaligen Zeit vor allem, was ganz, ganz Wichtiges. Die Klage über die Toten, in der Regel sollte das der älteste Sohn machen oder wenn der nicht zur Verfügung stand, dann eben Verwandte. Hier treten jetzt gottesfürchtige Männer auf. Sie sagen damit, ich übernehme Verantwortung, ich trete raus aus dem Dunkel der Anonymität. Ich sage, dieser Tod war unrechtmäßig. Es war ein gottesfürchtiger Mann und diese Männer halten die große Klage. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören. Die Klage über diesen gottesfürchtigen Mann, der getötet, der ermordet wurde, wird durchdrungen von dem Beginn, dass Saulus jetzt versucht, die Gemeinde zu zerstören. Er ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Der tobt wie entfesselt los, sucht die Häuser der griechischen Christen, verhaftet Männer wie Frauen. Wenn wir jetzt lesen, er warf sie ins Gefängnis, dann denken wir, ach, immerhin, nur das. Ja, das ist aber ein Missverständnis häufig. Gefängnisstrafen waren für antike Gesellschaften und auch für mittelalterliche und frühmoderne Gesellschaften nicht zu finanzieren. Gefängnisse waren in der Regel viel zu teuer. Wenn wir hier lesen, im Gefängnis geworfen, dann hieß das, sie wurden aufbewahrt bis zum Prozess. Und im Prozess wurde dann dafür gesorgt, entweder durch Körperstrafen, durch Todesstrafe oder durch Geldstrafen, dass eben das Urteil gesprochen und vollstreckt wird. Häufig wurde man davor der Folter unterworfen, mit dem Ziel, in unserem Fall, dass man sich von Jesus lossagte. Wir lesen in Kapitel 26, Vers 11, da spricht Paulus: Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung. Das ist die Folter. Paulus hat zugegeben, er hat durch Strafen Christen gezwungen, Jesus zu lästern, und ich wütete maßlos gegen sie. Überhaupt ist im Neuen Testament kaum etwas so häufig bezeugt wie der Hass des Paulus auf die christliche Gemeinde. Paulus selbst gibt das zu. 1. Korinther 15, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Galater 1, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzung der Väter. Apostelgeschichte 22, ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis. Philipper 3, nach dem Eifer war ich ein Verfolger der Gemeinde. Und so weiter. Paulus, der vermutlich je nach Kontext den Namen Saulus oder Paulus führte, im griechischen Kontext Paulus, im hebräischen Kontext Saulus, und später lesen wir von ihm eher nur als Paulus. Paulus wütet und zerstört die wirtschaftliche und familiäre Existenz von Familien. Christen fliehen. Einige fliehen schnell, andere fliehen später. Manche fliehen zu spät. Andere bleiben. Andere agieren vielleicht schlauer, die haben gute Kontakte, bessere Nerven. Vielleicht haben sie Glück oder erleben Bewahrung. Wenn es zur Verfolgung kommt, dann gibt es keine Regeln mehr. Dann muss jeder vor Gott selber stehen, sich vor Gott und den Menschen verantworten, für die er Verantwortung trägt. Wenn eine Verfolgung da wäre, aus welchen Gründen auch immer, das könnte politische sein oder hier religiöse, wenn Verfolgung da wäre, dann muss jeder selber vor Gott stehen. Fliehen wir zu früh oder zu spät? Zeigt eine Flucht Weisheit oder mangelnden Glauben? Handelst du verantwortungsvoll, wenn du fliehst? Oder verrätst du die Geschwister, die Gemeinde, vielleicht die Schwachen, die jetzt nicht mehr fliehen können? All diese Dinge und andere Fragen werden sich damals die verfolgten Christen gestellt haben. Und viele Menschen, auch viele Christen, mussten sich diesen Fragen stellen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Die aus Jerusalem Verstreuten werden zu einem großen Segen, und mit ihnen beginnt die Geschichte der Mission aus Liebe zu den Menschen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Nicht die zurückgeblieben waren, gingen aktiv raus, sondern die Zerstreuten predigten das Wort. Die Verfolgung der Gemeinde wäre für die Verbreitung des Evangeliums wirkungslos geblieben, wenn die Vertriebenen nicht Jesus bezeugt hätten. Verfolgung allein macht noch keine Erweckung. Verfolgung ist erstmal nur Verfolgung. Aber wenn Verfolgte und Zerstreute weiter treu zu Jesus stehen, dann kann es Erweckung geben. Vielleicht täuscht mein Eindruck, aber manche Christen sehnen und reden nach meinem Eindruck die Verfolgung quasi herbei, weil dann Erweckung kommt. Da habe ich echt meine Zweifel. Wenn du ohne Verfolgung in deinem Alltagsleben Jesus nicht bezeugst, glaubst du, dass es in der Verfolgung plötzlich besser wäre? Dass dann der Damm gebrochen ist? Ich glaube das nicht. Es war nicht der Entschluss der verfolgten Christen, dass sie Jerusalem vertrauen wollten. Und sie werden auch kaum gesagt haben, ach, was für eine wundervolle Gelegenheit, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Was bin ich dankbar und glücklich über diese feine Verfolgung. Nein, das werden sie nicht gesagt haben. Sie werden geweint haben und gelitten und an Gott gezweifelt. Und sie werden versucht gewesen sein, sich von Jesus zu trennen. Natürlich, das ist eine Versuchung, die auf einen zukommt, wenn man bedroht wird mit Leben, mit Schmerzen. Aber sie haben auf bewundernswerte Art und Weise mit dem einfach weitergemacht, was sie auch in Jerusalem gemacht haben, mit Jesus leben und von ihm erzählen. Sie predigten das Wort, wörtlich, sie evangelisierten das Wort, die Botschaft von Jesus. Ob in Jerusalem, ob in Judäa, ob in Samaria, bis an die Enden der Welt, bis nach Telgte, Osnabrück und Bielefeld, also selbst dahin ist das Evangelium gedrungen. Die Botschaft gilt, vertrau Jesus. Und wir wollen da, wo Gott eine offene Tür schenkt, Menschen von ihm erzählen und sie einladen, Jesus zu vertrauen. Menschen glaubten der Botschaft vom Tod und von der Auferstehung Jesu. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus, dass selbst die Apostel, die ja zurückgeblieben waren in Jerusalem, irgendwann merkten, was passiert denn da in Samaria? Was, das ist ja unglaublich. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die sollten mal gucken, was denn da abgeht. Als die beiden sahen, welche Wunder Gott getan hat unter den Menschen, die nicht zum Kernvolk Israels gehörten, da fingen auch sie an. Auch die hebräischen Christen, Petrus und Johannes, fingen jetzt an, auch Nicht-Juden von Jesus zu erzählen. Vers 25, als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern Samariens. Jetzt fangen sie auch an, als sie sehen, wie das Wort des Herrn läuft und sich verbreitet und so eine Dynamik entwickelt. Die tödliche Bedrohung der Gemeinde, ja der Tod, die Ermordung eines ihrer führenden Prediger, hat letztlich nur bewirkt, dass die Gemeinde weit über ihre bisherigen Grenzen hinaus wächst. Die Krise der Gemeinde wird in Gottes Händen zur Chance und die Chance wird in Gottes Händen zu einer gewaltigen Ermutigung. Wie schön, dass wir heute Morgen so schön hier sitzen dürfen, so trocken, warm, ungestört, unbelästigt, naja, ich belästige euch ein bisschen, und ruhig und konzentriert und interessiert. Oder mäßig interessiert, je nachdem, das ist alles okay. Und ruhig und konzentriert und zuschauend, bewertend auf diese Situation schauen können. Wie schön, dass es uns nicht getroffen hat. Wir dürfen über die Krise und Chance und Ermutigung lesen. Andere Geschwister mussten es leben. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wir lesen in der Heiligen Schrift aus der Perspektive des Heiligen Geistes. Wir verstehen Dinge. Aus Gottes Perspektive werden aus den Krisen deines Lebens Chancen. Und aus den Chancen erwächst große Ermutigung für dich. Und wenn du davon weitererzählst, auch große Ermutigung für andere Menschen. Aber in der Situation selbst wissen wir oft, meistens nicht, wie wir das einzuordnen haben. In Krisen, wie einer Verfolgung, haben wir diesen Metablick von außen, aus der Sicht des Heiligen Geistes, auf unser Leben eben nicht. Wir erleben Niederlagen, berufliche Sackgassen, abgelehnte Bewerbungen, nicht bestandene Klausuren, ernste Krankheiten, die doch sonst nur andere treffen, psychische Schwierigkeiten, die gar keine Tendenz zeigen, sich aufzuhellen. Dann verstehen wir Gott nicht mehr. Dann erscheinen uns auch Verse wie Römer 8, 28, wie Hohn. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir denken, wir haben doch ein Recht auf Gutes, also nicht nur Gutes, auf Bestes, obwohl wir eigentlich wissen, dass der Vers noch weitergeht. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das Ziel der Wege Gottes mit uns ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden, umgestaltet zu werden, geprägt werden vom Charakter, vom Abglanz der Gottheit Jesu, von Christus, geprägt werden. Was das Beste für uns ist, liegt zum Glück nicht in unserer Hand. wenn ich entscheiden dürfte, was für mich das Beste ist, ich würde mich hemmungslos und hoffnungslos zugrunde wünschen. Das wäre eine ausgewachsene Katastrophe aus Gottes Perspektive. Die griechischen Judenchristen in Jerusalem mussten nicht Einsicht in ihre Lage haben. Sie mussten die Verfolgung auch nicht fröhlich begrüßen. Ah ja, die Apostel werden wohl zu lange brauchen, um Jerusalem zu verlassen und auch Nichtjuden das Evangelium zu verkündigen. Verständlich, verständlich, dass diese Verfolgung uns nun unsere Heimat und mancher unserer Liebsten raubt. Aber die Worte Jesu, dass das Evangelium in ganz Judäa und Samaria und der ganzen Welt verkündigt werden soll, konnte sich wohl nicht anders erfüllen. Schade, schade, betrüblich, aber nun frisch ans Werk. So werden die nicht geredet haben. Und das Wichtige, das wurde auch von ihnen nicht verlangt. Und das verlangt auch Gott von dir nicht. Jesus will nur, dass wir ihm treu sind und ihm treu bleiben, egal was kommt. Es gibt Menschen, die werden nicht in einer Verfolgung Jesus untreu. Aber eine schöne Frau oder ein Lottogewinn über mehrere Millionen oder eine unerwartete Erbschaft, das kann ihnen zum Anlass werden, vom Glauben abzufallen. Wir müssen nicht alles verstehen, was uns passiert, und wir müssen nicht geistlich einordnen können, was uns geschieht. Weder was wir erleiden, noch was wir genießen. Auch schon die Aussage, was wir manchmal machen. Ja, das war verdientes Leiden und das war unverdienter Segen. Lässt sich nur schwer beweisen, zweifelsfrei darlegen. Wir haben manchmal den Eindruck, dies und das macht in Gottes, also von Gott aus gesehen, Sinn. So gucken wir auf unser Leben. Wir haben manchmal den Eindruck, ja, das macht ja auch Sinn, dass Gott das so und so gemacht hat. Und auch ich habe in meinem Leben so deutende Erzählungen in meinem Herzen. Aber Vorsicht, diese Zuschreibung, diese kleinen Geschichten, die wir uns da erzählen, ich mache das auch, die stiften keinen letzten Sinn. Sie lüften das Geheimnis Gottes nicht. Ich muss nicht verstehen, wie Leid und Wohl in meinem Leben im Letzten zusammenkommen. Erst recht nicht in der Situation selbst. Egal, wo du bist, egal, wie es dir geht, egal, welche Stürme um dich toben, Folgendes gilt, und ich will das ganz kurz zusammenfassen. Du bist von Gott gewollt und geliebt. Gott wollte dich und er will dich auch heute noch. In Jesus Christus begegnet dir Gottes unendliche Liebe. Und diese Liebe ging für dich in den Tod, in deine Dunkelheit und macht diese dann strahlend hell. Deine Aufgabe im Leben? Begegne anderen Menschen so, wie dir Gott in seiner Barmherzigkeit begegnet ist. Viertens, hör auf, Jesus zu verschweigen. Da steht nicht, fang an, über ihn zu reden. Es wäre ein Anfang, wenn wir nur jedes Mal, wenn wir uns auf die Zunge beißen oder auf die Lippen beißen, einfach weiterreden würden. Wir schließen diese Betrachtung von Apostelgeschichte 8. Wir können so dankbar sein, dass diese Menschen so treu waren. Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet und freuen uns darüber, dass Gott in der Kraft seines Heiligen Geistes auch uns mit dem Evangelium erreicht hat, uns knorrige, seltsame Westfalen oder in Westfalen lebenden Menschen. Ich möchte schließen mit einem Lied bzw. einem Gedicht von Hedwig von Redern. Bekannt wurde es durch eine andere Frau, nämlich Marion von Claude. Die wurde 1919 mit 22 Jahren in Lettland, im heutigen Lettland, in der Folge der russischen Revolution erschossen. Sie war eine begabte Sängerin und sie hat das Gedicht vertonen lassen und hat es dann sehr bekannt gemacht als Sängerin. Sie wurde dann durch russische Revolutionäre verhaftet und hat mit den anderen Mitgefangenen dieses Lied jeden Abend gesungen. Und kurz vor ihrer Erschießung soll sie gesagt haben, jetzt bloß nicht schwach werden. Jetzt bloß nicht schwach werden. Sie gilt als evangelische Märtyrerin. Das Lied geht so, und das Gedicht. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt das Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir durch Jesus Christus, unseren Herrn, für dein Wort. Wir danken dir für das Zeugnis der Apostel, das uns erreicht hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir lernen dürfen, dir immer weiter zu vertrauen. Danke, dass du uns führst und leitest und dass du uns an ein gutes Ende bringen wirst. Bitte gebrauch uns doch zum Wohl und zum Heil unserer Mitmenschen, so wie du es gut findest. Wir wollen lernen, dir zu gehorchen. Amen.